Ja, schönen guten Tag zusammen. Dann möchte ich Sie mal herzlich begrüßen. Geht heute um das Thema therapeutisches Drug-Monitoring. Wie Sie das sehen, haben Sie vermutlich noch nicht so viel von gehört. Man könnte denken, Drug-Monitoring, da geht es um Drogen, Partydrogen, harte Drogen. Das ist schon mal nicht, kann man eindeutig sagen. Es geht auch nicht darum, irgendwie Umweltgiften und Arbeitsplatznoxen hinterher zu sein, sondern es geht darum, wenn Sie als Arzt tätig sind, Ihre Patienten mit Medikamenten behandeln, dass Sie das halt sehr optimiert machen möchten. Sie möchten da in einem guten therapeutischen Bereich zu liegen kommen. Und viele Patienten verhalten sich doch ein bisschen unterschiedlich im Vergleich zueinander, aber auch unter bestimmten klinischen Bedingungen kann das halt variieren. Und man kann jetzt seit einigen Jahren, so lange ist das noch gar nicht möglich, muss man sagen, vielleicht seit 20 Jahren, bei einer Reihe von Medikamenten, die ganz gut im Organismus, insbesondere halt im Blut halt messen. Typischerweise nimmt man dann so immunologische Methoden, um das nachzuweisen. Das geht schnell und vielfach auch klinisch ausreichend präzise. Aber hin und wieder versagen diese Methoden auch und dann wechselt man im Labor halt zu HPLC und massenspektrometrischen Untersuchungen. So, worum geht es jetzt konkret bei diesem therapeutischen Drug-Monitoring? Da geht es darum, dass man, wenn man Medikamente verordnet, sehr wohl aus den Lehrbüchern oder den Beipackzetteln der Firmen halt sehen kann, dass man hin und wieder mal ein bisschen besser aufpassen muss mit der Applikation, dass bestimmte Medikamente halt einen engen therapeutischen Bereich haben und dann halt kritisch werden könnten. Und es gibt dann halt in Analogie zu den Referenzwerten sogenannte therapeutische Bereiche. Sie sind ähnlich quasi zu verstehen, aber im Allgemeinen doch was breiter gefasst. Und man kann sehr wohl bei einigen Patienten, wenn es dann klinisch notwendig ist, ohne weiteres nach oben oder unten mal ausweichen. Man wird auch sehen, dass man bei verschiedenen Indikationen dann zu verschiedenen Dosierungen halt kommen wird. So, und der Punkt ist dann, dass man das Ziel hat, durch diese Überprüfung im Blut besonders schnell und sicher die richtigen Mengen halt im Körper halt einzustellen, sodass die Leute halt sehr schnell eine Wirkung halt haben, davon profitieren und andererseits aber toxische Schäden halt vermieden werden können. Das Problem ist nämlich, wenn Medikamente zu hoch dosiert werden, dass es zunächst mal, wenn sie leicht nur überdosiert werden, ja, dann kommt es zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Ne? Das sind typischerweise so subjektive Empfindungen des Patienten, dass er sich nicht wohlfühlt, dass ihm übel ist etc. Das führt aber dazu, dass er dann irgendwie keine ausreichende Compliance hat, auch diese Medikation durchgehend vernünftig halt einzunehmen. Und wenn es dann noch höhere Wirkungen hat, dann können sehr wohl also auch toxische Schäden auftreten, dass Zellen, Gewebe und Organe geschädigt werden und das Leben des Patienten kann sehr wohl halt auch in Gefahr raten. Und durch diese Möglichkeit, diese Messungen halt im Blut vorzunehmen, kann man diesen Gefahren ein ganz klein wenig entgehen. Es ist unter anderem auch so, was jetzt Unterdosierungen angeht, dass man dann sehen kann, dass bei bestimmten Patienten spontan, wenn sie beispielsweise eine Diarrhoe oder Obstipation haben, dass die Bioverfügbarkeit halt verändert ist und dann halt andere Konzentrationen der Medikamente im Körper halt vorliegen. Aber es gibt auch noch eine Reihe von genetischen Hintergründen, die bedingen, dass bei dem einen oder anderen Patienten die Resorption anders läuft, dass geringere Mengen deswegen im Organismus vorliegen und Ähnliches gilt für die Leber. Wenn bestimmte Gene dort vorliegen, dann kommt es dazu, dass der First-Pass-Mechanismus anders funktioniert und viele Medikamente dann schneller abgebaut werden, dass man niedrigere Konzentrationen dann halt kriegen kann auf diesem Wege. Und dann wichtig ist auch, dass weil die Patienten heute sehr informiert sind und sich mit eindenken und dann ganz häufig natürlich auch darauf stoßen, dass Arzneimittel starke Nebenwirkungen haben, dann werden die nicht ausreichend genommen. Man hat beispielsweise in Amerika bei Transplantierten vor 10 Jahren mal überprüft, in einer sehr großen Studie, wie häufig nehmen die Patienten bei Herztransplantationen die Medikamente in der Form, wie es vorgesehen ist, und hat gesehen, dass 60% das nicht richtig machen. Und da gilt es ein bisschen hinterher zu sein, weil der Patient kann, wenn er die Dosis reduziert, nicht sofort sehen, wie schadhaft das ist. Das ergibt sich meistens bei chronischen Abstoßungen dann im Laufe von Jahren erst. Und deswegen durch diese Möglichkeiten, das kontrollieren zu können, kann man da halt gegensteuern. So, dann ist es so, dass einige Patienten halt dann auch ganz akut plötzlich anders reagieren können, wenn sie in der Klinik sind, in einem Krankenhaus, von Tag zu Tag, Wenn Sie beispielsweise Infektionen haben, ja, dann kann auch wieder beispielsweise im Darm, können die Verhältnisse der Absorption unterschiedlicher sein. Und chronische Geschichten, wenn sich da Leberinsuffizienzen, Niereninsuffizienzen entwickeln, die führen also auch ganz häufig dazu, dass das doch sehr unkontrollierbar zunächst ist, und man kann halt durch die Überprüfung der Konzentration im Blut sich dann objektives Bild halt machen über die Situation. Grundsätzlich kann man mal sagen, wenn man Medikamente gibt und möchte das vernünftig steuern, dann ist eine wichtige Voraussetzung, dass die erstmal eine gute Bioverfügbarkeit haben. Wenn ein Medikament nur zu 10% resorbiert wird, am nächsten Tag zu 20%, ist das ganz schwierig einzuschätzen, ob wir da ausreichende Konzentrationen haben. Das heißt, zunächst mal sollten Medikamente, die gut steuerbar sind, eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Die muss nicht bei 100% liegen, aber die Fachleute sagen, so 70% wäre schon ganz schön. Und hin zu der Wirkung des Medikamentes, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Imponderabilien, sehr viele Einflussgrößen, die da rein spielen können, die man schlecht abschätzen kann, kalkulieren kann. Und wenn man halt im Blut diese Spiegel misst, dann ist man schon mal näher dran an der Situation, wie es im Körper, wie es im Gewebe, an den Zielorganen halt aussieht. Und deswegen macht man diese Untersuchung. Das heißt übrigens Blutspiegeluntersuchung, aber im Wesentlichen unterscheidet sich das nicht, ob Sie im Vollblut bestimmte Untersuchungen machen oder aber das Serum oder Plasma sich auch angucken. Das kommt je nach auf das jeweilige Medikament an, was da auch zu präferieren wäre. Im Wesentlichen ist das dann synonym. So, was kann man sagen, was so im Einzelnen schieflaufen kann, wenn man das mal so durchdenkt, wo man halt sagen muss, da gibt es Fragezeichen zu verschiedenen Dingen, die halt schlecht zu kalkulieren sind. Das fängt an mit der Dosierungszuverlässigkeit. Da kann der Arzt schon mal, der sich überlegt hat, wie er das Medikament einsetzt, wie er es dosiert, Fehler gemacht haben. Auch der Apotheker, der da involviert ist, kann mal was falsch verstehen, was falsch aushändigen, und auch der Patient kann das eine oder andere halt falsch verstanden haben. Gerade die Compliance bei älteren Patienten, die mit ganz vielen Medikamenten umgehen müssen, ist natürlich dann nicht immer die beste, und die kommen dann häufiger mal schon stark durcheinander. Ja, des Weiteren ist es dann so, dass die Absorption im Darm, ja, in Abhängigkeit, ob Sie da Entzündungen und Diarrhöen beispielsweise haben, kann halt unterschiedlich sein, aber es gibt auch bestimmte genetische Hintergründe, die dazu führen, ja, dass während der Aufnahme diese Medikamente vielleicht auch schon abgebaut werden, bei dem einen Patienten mehr, beim anderen halt weniger. Des Weiteren spielt dann eine Rolle, ob die Leute beispielsweise eine gute Herzfunktion haben, ob sie Ödeme haben oder wie es mit der Fettverteilung oder dem Fettanteil im Körper halt aussieht. Das wäre so eine weitere Imponderabilie. Und letztendlich die Ausscheidung, die läuft bei vielen Medikamenten halt über die Leber oder Niere oder aber auch teilweise über die Lunge. Und wenn Sie da Insuffizienzen haben, können Sie sich vorstellen, dass das sehr schwierig zunächst mal theoretisch zu kalkulieren ist, werden kann, wie man die Dosierung halt ausrichten sollte. Gut, was haben wir dann so für Punkte, die ganz konkret da reinspielen und das Ganze ein bisschen schwierig machen in der Einstellung der Medikamente bei den Patienten? Zunächst mal Alter. Da finden Sie in den Beipackzetteln ganz, ganz häufig, dass Sie natürlich vorsichtig sein müssen bei kleinen Kindern, älteren Patienten, dass Sie die Dosis halt zu variieren haben. Denn das Geschlecht spielt eine Rolle, vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil bei den Frauen das Fett, der Fettanteil halt ein anderer ist wie bei Männern, sodass das mal in Rechnung zu stellen ist. Dann spielt eine große Rolle die Ernährung auch. Wenn Sie beispielsweise mal gerade an Antibiotika denken, dann wissen Sie, wenn Sie Milch oder Milchprodukte zu sich nehmen, dass die Komplexe halt bilden im Magen, also im Darmtrakt, und dann wird das besonders schlecht resorbiert. Auf diese Art und Weise wird also die Bioverfügbarkeit verschlechtert. Umgekehrt gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die dazu führen, dass die Resorption deutlich besser wird. Ein Beispiel wäre beispielsweise mal Grapefrucht, und wenn Sie bei transplantierten Patienten sind und CSA halt die Patienten nehmen, dann können Sie dadurch, dass die ein Glas Grapefrucht trinken, die Resorption um 20-30% heraufsetzen und machen die auch reproduzierbarer. Und so hat man halt vor 10, 15 Jahren immer, wenn man diese Medikamente gab, ja, ein Glas Grapefrucht gereicht, führte dazu Bioverfügbarkeit höher, bessere Präzision, wie man das so einstellen konnte, und natürlich auch eine wesentliche Kostenersparung im Hintergrund. Dann hatten wir gesprochen darüber, dass natürlich Alterationen von Leber, Niere, Lunge da reinspielen, muss man berücksichtigen. Dann ein ganz wichtiges Thema ist, sind Komedikationen, gerade bei älteren Patienten, wenn sie fragen, was bekommen sie an Medikamenten, was nehmen sie, antworten die relativ, also nicht, meistens nicht besonders schnell, aber sie sagen dann 2 oder 3 Medikamente. Wenn sie die aber mal fragen, bringen sie doch mal das, was sie zu Hause haben, was sie einnehmen, in einer Tüte halt mit, dann gucken wir uns das gemeinsam an, dann stellen sie ganz, ganz häufig fest, dass die 10 oder 15 Medikamente nehmen. Liegt einfach daran, die waren bei verschiedenen Fachärzten, die haben dann 1, 2 Medikamente jeweils zur Anwendung gebracht und das wird dann über 5 oder 10 Jahre nie wieder verlassen, weil andere Ärzte setzen das wieder nicht ab. Und die pharmakokinetischen und dynamischen Interferenzen, die durch solche Komedikationen halt induziert werden können oder vorliegen, die sind eigentlich so gut wie gar nicht kalkulierbar, auch durch Experten halt nicht. Deswegen sehen Sie zu, dass Sie gucken, was sind die Hauptdiagnosen und reduzieren auf 3 bis 5 Medikamente. Ja? Dann spielt die Ethnik eine sehr große Rolle. Das fällt vor allen Dingen auf, wenn Sie mal nach Asien oder nach Afrika reisen und da in die Beipackzettel der Pharmaindustrie hineingucken, da sehen Sie, dass die Dosierungen dann ganz anders teilweise halt lauten. Und selbst wenn Sie hier bei uns es im Wesentlichen mit Kaukasiern zu tun haben, ja, also eine homogene ethnische Gruppe, dann werden Sie feststellen, wenn man dann genauer hinguckt, dass eine ganze Reihe von Medikamenten dann doch ganz unterschiedlich bei den verschiedenen Individuen verstoffwechselt werden. Zum Beispiel spielt da eine ganz große Rolle das Zytochrom-P450-System, was man genetisch untersuchen kann. Und dann kriegt man Hinweise darauf, dass man bei dem einen oder anderen Patienten ganz, ganz anders dosieren muss oder bestimmte Medikamente kann man auch gar nicht geben. Gut, das dazu. Grundsätzlich ist mir bewusst, dass Sie Pharmakologie ja noch nicht gehabt haben. Sie müssen halt diese Begrifflichkeiten Pharmakokinetik deutlich trennen vom Thema Pharmakodynamik. Kinetik, das hat halt damit zu tun, wie die Medikamente im Körper aufgenommen werden, welche Spiegel im Blut und noch im Gewebe gefunden werden. Und das ist das Thema des therapeutischen Drug-Monitorings. Damit beschäftigen wir uns vor allen Dingen in der Labormedizin. Wünschenswert wäre natürlich auch die Pharmakodynamik halt besser einschätzen zu können durch bestimmte Messsysteme. Da guckt man halt, wie die biologische Antwort halt wirklich an den Zielorganen ist, meistens durch Rezeptoren halt. Hat ausgelöst durch Agonisten, Antagonisten, sowas in der Art. Es gibt dann sehr wohl so Biochips, Erste, die in der Lage sind, ein bisschen diesbezüglich auch schon Antworten zu geben, aber die meisten von denen stecken noch so in den Kinderschuhen. So, dann ist das Thema, wenn Sie ein therapeutisches Drug-Monitoring durchführen wollen, Sie müssen Blut beim Patienten gewinnen und dann kann sich dann die Frage stellen, wenn diese Medikamente gegeben haben, wann muss denn jetzt das Blut abgenommen werden? Und da gibt es dann schon ein paar Dinge, die zu beachten sind. Viele Medikamente werden halt als Tablette oder Kapsel gegeben, per Ost mit anderen Worten. Und da würde man zunächst mal in den ersten 1 bis 2 Stunden während der sogenannten Alpha-Phase nur erleben, dass sie aufgenommen werden im Organismus und sehr schnell werden sehr hohe Konzentrationen erreicht. Und es gibt des Weiteren im Hintergrund aber noch keinen Ausgleich wirklich mit dem Zielgewebe. Deswegen diese Alpha-Phase der ersten 1 bis 2 Stunden, die ist jetzt nicht geeignet, dass man da schon Blut gewinnt, sondern da sollte man halt noch abwarten. Dann später, wenn das einen Ausgleich mit dem Gewebe ergeben hat und das auch teilweise dann über die Endorgane ausgeschieden wird, dann haben wir sehr wohl einen Steady State, also was immer dann so größer 2 Stunden ist im Wesentlichen, das ist schon mal ein erster Zeitpunkt, der geeignet wäre. Also die Wetterphase, so nennt man das auch, ist geeignet. Hier ist das für Sie nochmal zusammengefasst. Alpha-Phase, falscher Zeitpunkt, um die Abnahme für das TDM zu machen. Ja? Falsch hohe Konzentrationen hätten Sie, falsche Schlussfolgerungen würden Sie halt ziehen. Und die richtige Phase ist dann halt später, ja, wenn Steady State sich auch entwickelt hat, in der Beta-Phase halt abzunehmen. So, häufig wird das, was da im Organismus passiert, so mit 1, 2 und mehr Compartment-Modellen, versucht man sich dann ein Konzept zu machen, was da so abläuft. Medikamente werden durch den Darm beispielsweise resorbiert, erscheinen im Blut, zunächst in sehr hoher Konzentration und für 1 bis 2 Stunden hat man dann noch keinen Ausweich im Gewebe. Erst wenn diese 1 bis 2 Stunden halt durchlaufen worden sind, dann ist das der Zeitpunkt, wo Sie, wenn überhaupt, das erste Mal Blut abnehmen sollten. So, dann in dieser Verteilphase, dieser Alpha-Phase, was spielt da des Weiteren stark rein? Da spielt, was die Dauer dieser Phase angeht, sehr stark rein, wie stark die Substanzen beispielsweise fettlöslich sind oder welche Proteinbindung diese Medikamente halt haben. Und um diese Verhältnisse dann auch mathematisch auf den Punkt zu bringen, Anweisungen geben zu können, wie man sich verhält, haben die Experten da das sogenannte Verteilvolumen definiert. Zunächst mal, was ist das Verteilvolumen? Das ist keine wirklich anatomische Größe, es ist ein fiktiver mathematischer Raum. Es basiert darauf, wenn Sie bei jemandem ein Medikament geben und würden davon ausgehen, dass es nur im Blut vorliegt, dann können Sie ausrechnen, welche Konzentrationen Sie da eigentlich erreichen würden, wenn Sie das Blutvolumen halt kennen. Und wenn man in der Praxis das dann auch durchexerziert und kommt allerdings dann zu Werten, die anders sind, dann liegt das einfach daran, dass diese Substanz sich nicht nur im Blut aufhält, sondern in tiefere Compartments wegdiffundiert, teilweise natürlich auch zum Zielgewebe. Und es ist dann so, dass man unterscheiden sollte, Medikamente, die wasserlöslich sind, sogenannte hydrophile Medikamente, die halten sich fast nur im Blut auf. Und die haben dann im Blut auch eine sehr, sehr hohe Konzentration. Die können wir im Labor sehr gut messen, weil sie hohe Konzentrationen hat, Mikrogramm pro Milliliter. Und dann diffundieren die halt ins Gewebe. Und im Gewebe haben wir teilweise nur eine sehr, sehr geringe Konzentration. Nichtsdestotrotz können wir aus den Konzentrationen, die wir im Blut messen, sehr gut drauf schließen, was im Gewebe so abgeht das therapeutische Drug-Monitoring ist mit anderen Worten sehr gut dort geeignet. Ja, bei derartigen Medikamenten, die hydrophil sind, die sich im Blut vor allen Dingen aufhalten und dort auch eine hohe Konzentration halt haben. Bei derartigen Medikamenten ist das Verteilvolumen dann sehr klein. Das wird in Liter pro Kilogramm angegeben. Es ist kleiner als 1 und im Extremfall sind es nur 70 Milliliter pro Kilogramm. Und wie gesagt, das therapeutische Drug-Monitoring funktioniert da sehr gut. Und wenn Sie das nicht zur Verfügung haben bei derartigen wasserlöslichen Substanzen, dann ist auch immer maßgeblich das Sollgewicht, nicht das tatsächliche Istgewicht. Und jetzt bei nicht hydrophilen Medikamenten, die kommen auf der nächsten Folie, hier ist das eingeblendet, sehen Sie, dass zunächst mal diese Substanzen stärker ins Gewebe diffundieren können. Wir werden also im Blut nur sehr geringe Konzentrationen haben. Sie sehen, das ist jetzt nicht Mikrogramm pro Milliliter, sondern auch Nanogramm, also Tausendstel davon. Das können wir teilweise sehr schlecht messen, dass wir da inpräzise sind und wir können schlecht schlussfolgern, was im Gewebe tatsächlich los ist. Im Extremfall hätten wir beispielsweise im Blut gar keine messbaren Spiegel aufgrund der Nachweisgrenzen und im Gewebe wären völlig ausreichende Konzentrationen erreicht. Und das Verteilvolumen, was sich dann daraus errechnen lässt, das liegt dann auch immer deutlich höher als 1 Liter pro Kilogramm. Es liegt bei 10 oder im Extremfall bei 100 Liter pro Kilogramm. Und wenn Sie dann das therapeutische Drug-Monitoring empfiehlt, es sich überhaupt nicht, das dort anzuwenden. Und wenn Sie das nicht zur Verfügung haben, dann spielt auch zur Kalkulation das Istgewicht eine Rolle. Das spielt also mit rein, wie viel Fett, wie schwer jemand tatsächlich ist, wie viel Fettgewebe er halt auch hat. So, dann Substanzen, die also niedriges Verteilvolumen haben, die kann man fürs TDM halt verwenden. Aber hier unten nochmal rot extra für Sie dargestellt, die halt ein hohes Verteilvolumen haben, die sich fast ausschließlich im Gewebe aufhalten, wo wir kaum messbare Konzentrationen im Blut haben, die sind dazu kaum geeignet. So, was beeinflusst jetzt das Verteilvolumen? Da sehen Sie schon mal über den Körperfettanteil, dass sich da Männer und Frauen beispielsweise natürlich wesentlich unterscheiden. Dann werden Sie bei Leuten, die eine Herzinsuffizienz haben, oder Ödeme halt haben, halt auf Probleme halt stoßen. Das hat also mit der Durchblutung dann mit anderen Worten zu tun. Und dann eine ganz wesentliche Rolle spielt auch, wie die Proteinkonzentration und auch Konstellation halt im Plasma ist. Viele Medikamente werden ja halt an Proteine gebunden und nur diejenigen, die nicht gebunden sind, die sind letztendlich auch wirksam. Ja, die freie Fraktion ist von Interesse. Und wenn die Proteinkonzentration jetzt verändert ist, weil jemand eine Leberinsuffizienz hat oder eine Proteinurie, dann sieht das schon ganz anders aus. Aber es ist nicht nur die Proteinkonzentration, sondern gerade im Rahmen der einer Entzündungsreaktion, akute Phasereaktion, sieht man dann auch, dass die Konstellation der Proteine eine ganz wesentliche Bedeutung haben kann. Zunächst muss man mal Ihnen mitteilen, dass beispielsweise saure Pharmaka besonders stark an Albumin gebunden werden. Basische hingegen werden halt hier in der Alpha-1- und 2-Fraktion gebunden. Und wenn Sie im Rahmen einer Entzündungsreaktion hier höhere Werte halt haben, dann würde halt resultieren, dass diese Substanzen im Blut eine höhere Konzentration haben und im Gewebe flutet das halt ab. Und dann kriegen Sie einen falschen Eindruck. Im Blut haben Sie höhere Konzentrationen, denken, die sind überdosiert, aber in Wirklichkeit im Gewebe ist es genau umgekehrt herum und diese teilweise paradoxen Effekte müssen Sie teilweise mit ins Kalkül ziehen. So, dann ganz wichtig ist, dass wenn man ein Medikament gibt, nicht direkt am ersten Tag anfängt mit diesen Messungen, sondern erst nach einigen Halbwertszeiten, häufig nach einigen Tagen halt. So ist es so, wenn beispielsweise man ein Medikament im Körper hat und eine Halbwertszeit abwartet, sagen wir mal, das wäre ein Tag, dann hätten Sie halt nach diesem einen Tag nur noch die Hälfte anschließend im Organismus und geben Sie das Medikament dann wieder. Wenn Sie sehen, am zweiten Tag sind dann noch 75% im Blut und nach 5 Halbwertszeiten liegen wir etwa bei 97%. Das ist dann eine Aufsättigung, das wird sich nicht mehr wesentlich verändern. Das ist ein Steady State, sodass Sie ab der 5. Halbwertszeit im Grunde genommen dann auch Blut abnehmen können, um zu vernünftigen Ergebnissen halt zu kommen. Gut, hier nochmal wiederholt quasi an dieser Folie, warten Sie also immer 5 Halbwertszeiten ab bei fast der Gabe aller Medikamente und zusätzlich diese Verteilphase von 1 bis 2 Stunden und dann sollten Sie im Grunde genommen sich halt, wenn Sie die Empfehlung eingehalten haben, im therapeutischen Bereich befinden. Wenn sich das nicht nachweisen lässt, dann müssen Sie halt gegenkorrigieren. Und genauso wie die Aufsättigung, wie für die Aufsättigung die Halbwertszeiten sehr entscheidend sind, ist das auch mit der Elimination. Zunächst mal, wenn wir Substanzen haben, die wasserlöslich sind und ganz einfach ausgeschieden werden können, dann können wir genauso wie bei der Aufsättigung erwarten, dass nach 5 Halbwertszeiten die Substanzen halt im Wesentlichen aus dem Körper entfernt sind. Kinetik erster Ordnung, wasserlösliche Substanzen, die nicht weiter modifiziert werden für die Ausscheidung. Anders sieht das jetzt aus, wenn wir Substanzen haben wie den Alkohol. Da hat die Leber eine begrenzte Kapazität, den abbauen zu können. Und wenn die überschritten ist, dann wird das schon schwieriger mit der Kalkulation. Aber Alkohol ist nur ein einfaches Beispiel. Bestimmte Medikamente sind dann noch viel extremer unterwegs, beispielsweise Phenytoin. Da hat die Leber nur eine sehr, sehr begrenzte Kapazität, das abbauen zu können. Und wenn Sie hingehen und geben die doppelte Dosis und erwarten, dass die Spiegel dann doppelt so hoch sein werden, dann haben Sie sich in vielen Fällen sehr vertan. Die Konzentrationen, die Sie messen, sind häufig 5-mal oder 10-fach so hoch. Also ganz schwierig, das vorher einzuschätzen, das richtig zu kalkulieren. Die Medikamente sind auch am engen therapeutischen Bereich auf der anderen Seite. Und gut ist, dass man das also kontrollieren kann. Und wenn wir über fettlösliche Substanzen halt sprechen, hier mal so als Beispiel Thiopental, da wird halt in Anästhesie mitgearbeitet. Es geht darum, eine Narkose halt durchzuführen. Dieses Thiopental diffundiert halt ins ZNF, löst die Narkose dort aus und dann diffundiert es in rückwärtige Räume, vor allen Dingen das Fettgewebe. Ja, Rückdiffusion oder Rückverteilungsphase nennt man das Ganze. Und dann, wenn das passiert ist, nach etwa einer Stunde, werden die Patienten dann auch wieder wach werden. Wenn Sie jetzt den Fehler machen, dieselbe Dosis nochmal zu geben, dann sind diese Rückverteilungsräume halt übersättigt. Ja, und dann werden Sie nicht erleben, dass der Patient nach einer Stunde wieder wach wird, sondern deutlich später erst, vielleicht auch nie, auch noch niemals mehr. Ja, also dies zu diesem Thema. So, Pharmakodynamik, ganz kurz so ein paar Facetten, worum geht es da? Da geht es also darum, die Wirkung halt einzuschätzen und das ist so, dass das eigentlich immer physiologische Wirkungen sind, die im Körper sowieso halt durchgeführt werden und zwar durch Rezeptoren und je nachdem, ob das jetzt Substanzen sind, diese Wirkung an den Rezeptoren auslösen, dann wären es Agonisten und wenn sie die inhibieren, sind es halt Antagonisten. Nur ganz, ganz wenige Substanzen, Inhalationsnarkotika, bestimmte Abführmittel sind man in der Lage, unmittelbar intrinsisch mehr oder weniger das selber auszulösen. Dann soll man so bezüglich der Pharmakodynamik wissen, dass man da teilweise, um verschiedene Effekte auszulösen, ganz unterschiedliche therapeutische Empfehlungen hat, beispielsweise Aspirin, um analgetisch zu werden, brauchen sie viel höhere Dosierungen, als wenn es bei jemandem, der eine KHK hat, darum geht, eine Thrombozytenaggregationshemmung halt durchzuführen. Das sollten Sie wissen. Gut, was Pharmakodynamik auch angeht, ganz häufig oder relativ häufig läuft das nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip bei den Nebenwirkungen oder auch bei Zytostatika. Und häufig sieht man auch lineare Verhältnisse noch, aber ganz häufig ist die Dynamik auch nicht kalkulierbar, sie ist nicht linear und das sollten Sie sich halt vor Augen halten. Gut, was die Pharmakodynamik jetzt angeht, geht es darum auch, in den richtigen Bereich zu liegen zu kommen, aber auf der anderen Seite den Patienten nicht zu gefährden. Es geht um Sicherheit von Arzneimitteln. Und so ist es dann so, dass sichere Arzneimittel einen großen Abstand haben sollten, was ihren therapeutischen Bereich angeht versus den toxischen Bereich. Und bei vielen Medikamenten ist das leider nicht der Fall. Und wenn man da Medikamente hat, die doch sehr unsicher sind, wo diese Bereiche zu nahe beieinander liegen, was kann man da im Einzelnen machen? Da empfiehlt es sich schon mal als Arzt, dass sie nicht eine Einzeldosis geben, sondern das verteilen auf mehrere Dosen am Tag, morgens, mittags, abends und zur Nacht. Dann haben sie dieses Gefährdungspotenzial schon mal reduziert. Der andere Punkt ist der, dass der Arzt oder auch die Industrie gerne Stoffkombinationen gibt, nämlich solche, die in der Wirkung synergistisch sind, aber was die Nebenwirkungen angeht, ja, da überlappen sie halt nicht und schädigen verschiedene Zellen und Gewebe und auf diese Art und Weise versucht man dann ebenfalls zwar gute Wirkung zu erzeugen, aber das toxische Potenzial für den Patienten halt zu reduzieren. So, und hier unten ist dann nochmal darauf hingewiesen, dass es mittlerweile auch so biologische Messsysteme teilweise gibt, ja, wo man halt in vitro, sprich außerhalb des Körpers, verschiedene Enzyme in bestimmten Systemen so hat und dann nimmt man das Serum des Patienten, wo bestimmte Substanzen drin sind, beispielsweise hier bei diesem Transplantationstest, der auch von der FDA zugelassen ist, da würden Sie beispielsweise in diesem System T-Helferzellen haben und Sie können die ATP-Synthese Aktivität dort messen und wenn Sie das Serum des Patienten mit bestimmten Immunsuppressiva da drauf geben, dann können Sie sehr gut biologisch abschätzen, was tatsächlich bei diesem Patienten und bei dem seinen T-Helferzellen dann so passiert. Aber die sind noch in den Kinderschuhen, diese biologischen Chips, diese Chips, die in der Lage sein sollen, die Pharmakodynamik halt abzubilden. So, Arzneimittelsicherheit, hier an wenigen Beispielen mal illustriert. Da hätten Sie Paracetamol, dieses bekannte Schmerzmittel. Der therapeutische Bereich geht bis 25 Milligramm pro Liter, aber der toxische Bereich, der fängt erst bei 150 halt an und Sie haben hier einen sehr großen Sicherheitsfaktor, der bei 6 bis 7 liegt. Damit kann man also kaum Unheil stiften, es sei denn, viele Leute versuchen sich schon mal zu succedieren mit diesem Paracetamol, nehmen dann die 20-fache Dosierung. Ja, da hat das Ganze natürlich seine Grenze. Anderes Beispiel mit sehr wenig Sicherheitsreserven wäre beispielsweise Vancomycin. Sie sehen, der therapeutische Bereich geht bis 40 Milligramm pro Liter, aber der toxische fängt bereits dort an. Das heißt, der Sicherheitsfaktor liegt unter 1. Mit diesem Medikament müssen Sie sehr, sehr vorsichtig sein, wenn Sie das Antibiotikum halt überdosieren. Ganz schnell ist das Innenohr hin oder die Niere auch. Und das gilt jetzt nicht nur für den Spitzenwert, sondern bei diesem Medikament, sondern wenn Sie sich den Talwert angucken, ebenfalls. Da ist da Überlappung zwischen therapeutischen und therapeutischem und toxischem Bereich. Eine andere Spielart wäre hier bei Sirolimus Ihnen aufzuzeigen. Das ist ein Immunsuppressivum, in der Transplantationsmedizin verwandt. Und wenn man das mit einem anderen kombiniert, eine Dualtherapie durchführt, dann muss es bis 20 Mikrogramm pro Liter dosiert sein. Und das ist schon kritisch auf Dauer, das kann toxische Effekte halt auf die Niere, Leber, das Nervensystem haben. Machen Sie allerdings eine Triple-Therapie, nehmen also noch ein weiteres, anderes Immunsuppressivum dazu, dann sehen Sie, dass die Empfehlungen nur bis 12 Mikrogramm pro Liter gehen und so kann man das Risiko halt reduzieren für diese Patienten. So, was sind jetzt Voraussetzungen dazu, dass man therapeutisches Drug-Monitoring tatsächlich macht? Zunächst mal würde man es nicht machen, wie Sie hier sehen, bei bestimmten Medikamenten, wo Sie die biologischen Effekte auch sehr gut prüfen können. Wenn Sie beispielsweise hier ein Antihypertensivum geben, messen Sie besser den Blutdruck, nehmen Sie Antidiabetika, würde man den Glukosespiegel sich besser angucken, geben Sie Antikoagulantien, ist der Zielparameter, dass Sie sich das Gerinnungssystem halt angucken, Quickwert, PTT etc. So, dann verbietet es sich bei lipophilen Substanzen, wo das Verteilvolumen sehr groß ist, größer 10, mit sowas halt zuzuschlagen und andere Dinge, die Sie auch wissen sollten, ist, Grundvoraussetzung ist eigentlich mal, dass Sie verlässliche Analysemethoden haben, was vielfach leider nicht der Fall ist. Ja? Einige Medikamente sind so niedrig konzentriert nur im Körper und haben ihre Wirkung, auch ihre toxische Wirkung, und man hat auf der anderen Seite technische Probleme, das messen zu können. So, was sind jetzt umgekehrt Indikationen dafür, dass man therapeutisches Traktmonitoring macht? Hier oben in der ersten Zeile sind mal Dinge aufgezählt. Wenn Sie verhindern wollen, dass bestimmte Erkrankungen, Krankheitszustände auftreten, wie beispielsweise epileptische Anfälle, ja, oder hier Asthmaanfälle oder eine manische Depression oder Abstoß in der Transplantationsmedizin, dann würden Sie, wenn Sie diese Medikamente halt geben, gucken, dass Sie die gut eingestellt haben, um diese Verhältnisse halt verhindern zu können. Des Weiteren macht man es gerne bei Medikamenten, die sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen natürlich haben, wie Zytostatika, vor allen Dingen dann, wenn Sie Antidots haben oder beispielsweise auch bei Antibiotika, die auch sehr toxisch sind für die Niere, fürs Innenohr, wie ich das eben schon gesagt hätte. Andere Kandidaten, die ja, dann häufig gemonitort werden durch das TDM, wären solche, die eine nichtlineare Kinetik hatten. Ich hatte eben vom Phenethoin schon gesprochen, doppelte Dosis, und sie haben häufig 5- oder 10-fach so hohe Werte. Ja? Und dann gibt es eine weitere Spielart, wenn der Patient nicht so mitspielt und Sie haben den Verdacht darauf, ja, dann können Sie mit dem therapeutischen Traktmonitoring wie folgt arbeiten. Der Patient geht häufig zum Arzt und denkt, 1-2 Tage vorher fängt er dann mit so einer Medikation wieder an, und dann ist er überrascht, dass der Arzt das aber richtig einzuschätzen weiß, dass er da schludert. Ja, erstens mal liegt es daran, dass er die 5 Halbwertszeiten nicht eingehalten hat. Der weitere Punkt ist aber, dass bei einigen Medikamenten, wie hier beispielsweise bei Primidongabe, ja, um Epilepsien halt zu verhindern, das im Körper umgebaut wird zu Phenobarbital, das ist auch die wirkliche Wirksubstanz, von der er profitiert, aber die hat eine Halbwertszeit, die deutlich höher ist. Das heißt, wenn er unter Dauertherapie steht, dann ist das Verhältnis von Primidon zu Phenobarbital 1:3, und das sollte der Arzt wissen. Und wenn er dann halt andere Verhältnisse findet, dann weist das darauf hin, dass der Patient das nur 1-2 Tage genommen hat. Und so kann man da halt hinterkommen und mit dem Patienten das dann adäquat diskutieren. So, hier eine Folie, wo nochmal gesagt wird, wann denn jetzt des Weiteren die Probe abgenommen werden sollte. Sie haben es zu tun mit den sogenannten Peak-Spiegeln auf der einen Seite, Sie haben es auf der anderen Seite mit Talspiegeln so zu tun. Hier nochmal die wichtigsten Dinge zusammengefasst. Also immer erst, nachdem die Alpha-Phase für die Medikamente halt abgeschlossen ist. Bei Tabletten und peroralen Kapseln, die man so nimmt, nach 1-2 Stunden typischerweise. Dann meistens ist es so, dass man frühestens nach 5 Halbwertszeiten sich orientierend anguckt, wo der Patient steht. Es gibt allerdings Ausnahmen. Da guckt man sich auch schon mal nach 1 Halbwertszeit an, was sich so ergeben hat. Und zwar geht es da um Medikamente, die zum Beispiel in der Asthmatherapie wie Theophyllin ganz schnell in den Zielbereich geführt werden sollen. Und dann gibt man bei den Patienten ja eine individuelle Testdosis und guckt dann nach der ersten Gabe, halt nach der ersten Halbwertszeit, wo der liegt, und kann dann halt nachadjustieren. Ja, das wäre mal eine Ausnahme, dass man auch nach der ersten Halbwertszeit zur Tat schreitet. Dann grundsätzlich müssen Sie wissen, dass die sogenannten Talspiegel, die gewinnt man immer dann kurz wenige Minuten, bevor das Medikament erneut gegeben wird. Die werden besonders häufig halt verwendet, weil man die einfach halt auch in die Hände bekommt. Man weiß, wann die Medikamente gegeben werden. Bevor man die gibt, unmittelbar vorher nehmen Sie halt das Blut ab, und dafür gibt es ganz viele therapeutische Empfehlungen, wie die halt eingestellt sein sollten. Also Talspiegel, ganz häufig halt verwandt. Und er zeigt Ihnen dann auch aus, ob über die ganze Zeitdauer der Therapie eine ausreichende Konzentration vorhanden ist. Der Bergspiegel, der wird sehr viel seltener verwandt. Es ist so, wenn der beispielsweise bei genau einer Stunde liegen würde, können Sie sich vorstellen, dass in der Praxis, wenn die Krankenschwester das abnehmen soll, die ist mal 10 Minuten früher am Patienten, mal 10 oder 20 Minuten später, das gelingt sehr, sehr selten. Talspiele sind allerdings sehr wichtig, wenn man bei kritischen Medikamenten die toxische Gefährdung abschätzen möchte. Also mit anderen Worten, der Bergspiegel spiegelt wieder, wie die toxische Gefährdung ist. Der Talspiegel zeigt Ihnen so die Gesamtbilanz mehr an. Ausnahmen werden folgende: bei Antibiotika, da ist es so, dass die Bergspiegel, ja, die reflektieren, zumindest bei Antibiotika, die bakteriozid sind, ob die ausreichende maximale Hemmkonzentration, die notwendig ist, wirklich erreicht ist. Und die Talspiegel zeigen Ihnen mehr an, wie die Toxizität im Gewebe halt aussieht. Und dann gibt es eine weitere Spielart noch, und zwar Area Under the Curve, AUC abgekürzt. Da geht es darum, dass man halt sehr viel häufiger das Blut abnimmt, quasi nach einer Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden. Und das macht man vor allen Dingen natürlich in der Forschung, aber wenn die Pharmaindustrie halt auch mehr Überblick bekommen möchte, wie die Pharmakokinetik so ist, aber insbesondere auch in der Pädiatrie, wo ja, Fehldosierungen ganz schnell ganz schlimme Auswirkungen haben können, also dann wird es engermaschig, mehrfach gemessen, fünfmal, zehnmal, um sich da einen besseren Überblick verschaffen zu können. So, dann sehen Sie hier ein Problem aufgezeigt, und zwar geht es um die Bioäquivalenzdosis. Da hat man bestimmte Medikamente in den letzten Jahren eingesetzt, hier wieder in der Transplantationsmedizin ein Beispiel, ja, Tacrolimus, Handelsname Prograf, und hat dann ermittelt, dass der Talspiegel ja, bei bestimmten Transplantationen ja, unterschiedlich eingestellt sein sollte, und auch in der akuten und chronischen Phase muss das nochmal ein bisschen unterschiedlich sein. So, und dann haben andere Hersteller darauf gewartet, dass die Patente auslaufen, und haben dann Generika auf den Weg gebracht, aber die haben mittlerweile gelernt, die Galenik zu verbessern, wie beispielsweise, es ist zwar dieselbe Wirksubstanz, aber eine andere Galenik steckt dahinter, und dann sehen Sie, wenn Sie das genauer sich angucken, dass die Bioverfügbarkeit deutlich besser geworden ist. Da wird also sehr viel mehr in den Körper verbracht und kann mehr Wirkung, aber auch mehr Nebenwirkungen halt haben. Aber hier beim Talspiegel unterscheiden sich die Werte kaum. Und man hat anfangs angenommen, man könnte von diesen alten Empfehlungen einfach ausgehen und das auch auf die neueren übertragen. Aber Sie sehen an diesem einfachen Beispiel, dass man da doch sehr vorsichtig sein muss. Bei neuen Medikamenten, die zwar dieselbe Wirksubstanz haben, aber eine andere Galenik und Bioverfügbarkeit, muss man das neu evaluieren. Und das wurde in den letzten Jahren häufig übersehen. So, an dieser Folie, wie ist das Ganze jetzt im Grunde genommen zu interpretieren? Was haben wir hier noch für vielleicht interessante Facetten, die ich Ihnen vorstellen kann? Nicht alle will ich besprechen, aber beispielsweise die therapeutischen Bereiche, eben bei Analgetika schon gesagt, die können je nach Fragestellung, oder bei Aspirin gesagt, die können je nach Fragestellung unterschiedlich sein. Ähnliches gilt zum Beispiel bei Digoxin. Bei Herzinsuffizienz muss es sehr niedrig dosiert sein, bei Vorhofflimmern deutlich höher. Ja. Dann muss man sich auch davon lösen, dass man das nur einschätzt über die Werte, die man misst im Blut, sondern letztendlich ganz wesentlich ist schon das klinische Bild, wie der Patient sich dann so entwickelt. Und die therapeutischen Bereiche, die muss man auch relativ sehen. Beispielsweise bei der Gabe von Digoxin am Herzen ist die Empfindlichkeit ganz deutlich dadurch verändert, wenn Sie sehr niedrige Kaliumspiegel, hohe Kalziumspiegel haben oder eine Hypothyreose oder eine Ischämie vorliegt. Erst wenn Sie das korrigiert haben, dann können Sie wieder von diesen empfohlenen therapeutischen Bereichen halt ausgehen und in diese Richtung halt die Therapie halt optimieren. Und letztendlich ist es so, dass einige Patienten dadurch auffallen, dass sie sich ja, ganz anders verhalten wie andere Patienten. Und ja, dann kann man dieses auch testen, ja, indem man beispielsweise bei Auffälligkeiten der genetischen Ausstattung der Leber gibt man bestimmte Testsubstanzen, um das zu untersuchen. Ich zeige Ihnen gleich noch ein Beispiel. Oder aber auch genotypische Untersuchungen, zum Beispiel bezüglich des Zytochrom P450-Systeme sind von Relevanz. Hier sehen Sie, ich hatte eben gesagt, um ganz schnell oder vorauszuberechnen, wo ein Patient bei Asthma mit Theophyllin halt zu liegen kommt, da guckt man sich das dann zunächst mal an, schon nachdem man das nur einmal gegeben hat, weil nämlich die Patienten insbesondere sehr, sehr unterschiedlich halt reagieren. Und wie verfährt man da? Im einfachsten Fall mit so Nomogrammen. Hier möchten Sie also jemanden behandeln, der Asthma hat mit Theophyllin. Sie stellen fest, dass der etwa 70 Kilogramm oder dass er 70 Kilogramm wiegt. Und dann ist eine Testdosis zunächst mal empfohlen von 400 Milligramm. Und wenn Sie dann 8 Stunden gewartet haben und den Wert dann messen mit 6 Milligramm pro Liter, dann würden Sie hier automatisch einen Hinweis darauf kriegen, dass diese Erhaltungsdosis, um in den Zielbereich sicher zu kommen, die läge dann bei täglich 800 Milligramm. Und auf diese Art und Weise kann man also besonders schnell die Patienten richtig einstellen. Andererseits auch mit Computerprogrammen, die da hilfreich sind. Anderes Thema wäre, wenn Sie bei dem Patienten wissen, dass er eine Niereninsuffizienz hat und die Medikamente nicht gut ausscheidet, dann können Sie Computerprogramme nehmen oder hier auf die Seite der Universität Heidelberg gehen und dann finden Sie, dosing.de heißt die einfach, und dann bei Niereninsuffizienz, wenn Sie da draufklicken, kriegen Sie ganz viele Medikamente angezeigt, die dann anders zu dosieren werden. Habe ich hier mal für Digoxin bei Ihnen gemacht. Und Sie stellen einfach ein, dann auf dieser Internetmaske, dass der Patient 50 Jahre alt ist, ein Gewicht von 70 Kilogramm hat, dass er männlich ist, kommt der Faktor 1,1 ins Spiel. Und dann haben Sie einen Messwert von Kreatinin im Serum von 2 Milligramm pro Deziliter. So, das heißt für Sie, dass verschiedene Dinge dann halt bei diesem Patienten nicht mehr so vernünftig funktionieren. Die Schätzclearance, ja, die ist von 120 auf 44 reduziert und die Ausscheidungskapazität von 100 auf 61. Letztendlich gibt das Programm Ihnen aber genau an, was Sie tun sollten. Bei diesem Patienten dürfen Sie halt nur noch etwa 60% der normalen Dosis verabreichen. Und wenn Sie die Tablettengröße am Markt leider nicht finden und die Tabletten auch nicht einfach so zerteilen können aus galenischen Gründen, dann müssen Sie das Dosierungsintervall von 1,0 auf 1,6 hart erhöhen. In der Praxis wird man also mit dem Dreisatz immer einfach schnell ausrechnen, welche Tabletten habe ich zur Verfügung, und wenn die nicht alle in jeder Größe verfügbar sind, geht man halt über die Zeit. Dann haben Sie hier eine Situation, wie man sich darauf einstellt, wenn einer eine Leberinsuffizienz oder eine Metabolisierungsstörung hat. Hier am Beispiel vor Transplantation, wenn man halt Immunsuppressiva geben möchte, muss man das teilweise deutlich geringer tun. Und dann gibt man diesem Patienten zunächst mal eine Testsubstanz, Lidocain, wartet 15 Minuten ab und dann entsteht ein Metabolit, den man sehr gut messen kann. Und ist die Konzentration bei größer 90 Mikrogramm pro Liter, ist alles in Ordnung, können Sie die Normaldosierung verwenden. Ist die aber eingeschränkt, deutlich eingeschränkt, ja, dann sehen Sie, dass Sie dann anders halt verfahren müssen. So kann man das also phänotypisch quasi vorher austesten und optimieren. Hier sehen Sie aus unserem Labor mal bei diesem therapeutischen Drug-Monitoring, dass es viele verschiedene Indikationsgebiete zunächst mal gibt. Wenn man ranguckt in unseren Anforderungsscheinen, sehen Sie, dass dann festzustellen ist, ob es per Aus- oder IV gegeben wird. Und dann kann man hier ankreuzen, nach wie vielen Stunden man abgenommen hat. Aber die Sachen, die hier so deutlich fett gekringelt sind, das wären die Abnahmezeiten, die zu empfehlen sind, dass Sie die benutzen. Dafür gibt es therapeutische Bereiche, die Sie in die Lage versetzen, das gut einschätzen zu können. Ja, hier nochmal Immunsuppressiva. Eigentlich alle werden da typischerweise heute kontrolliert. Was gibt es für weitere Probleme? Hier sind wir auch bei einem Immunsuppressivum, bei CSA. Das wirkt halt als Muttersubstanz besonders immunsuppressiv, aber es entstehen auch ganz viele Metabolite. Diese Metabolite haben ein sehr hohes toxisches Potenzial. Selber sind sie kaum immunsuppressiv halt wirksam. Das ist zunächst mal festzustellen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses CSA zu messen, und meistens in den Krankenhäusern und Labors stehen nur immunologische Teste zur Verfügung. Innerhalb einer Stunde haben Sie die Ergebnisse. Die waren früher mal polyklonal, heute macht man das monoklonal. Relativ spezifisch sind die. Aber im Wesentlichen weisen die nur die Muttersubstanz nach und die Metabolite nicht. Und die haben, wie gesagt, häufig ganz starke toxische Wirkungen, sodass man die dummerweise dann mit nicht erfasst. Und Sie müssen dann halt auf höherwertigere Diagnostik, HPLC oder insbesondere aus massenspektrometrische Verfahren umstellen, die Anforderungen in diese Richtung leiten, damit Sie dann auch über die Metabolite einen Report bekommen und wissen, wie stark die Toxizität ist. Umgekehrt ist es so, wenn Sie hier, CSA ist wieder dargestellt, kann gemessen werden mit verschiedenen Assays von verschiedenen Firmen, und da stellt sich dann raus, dass Sie doch eine leichte Kreuzreaktivität haben und unterschiedlich stark überschätzen, wie die Muttersubstanz ist, da spielen die Metabolite im Hintergrund schon wieder eine Rolle. Und wie gesagt, diese Fehleinschätzung ist unterschiedlich und die immunsuppressive Wirkung wird überschätzt. Ja? Mit anderen Worten, wenn Sie von dieser einfachen Diagnostik Gebrauch machen, immunsuppressive Wirkung wird überschätzt und die toxische Wirkung wird unterschätzt. Deswegen im Zweifelsfall weichen Sie aus auf diese besseren Verfahren. Pharmakokinetik, ganz kurz zum Thema Talspiegel und Peakspiegel. Da läuft einiges leider immer wieder deutlich falsch. Und das liegt daran, ich hatte Ihnen eben gesagt, was ein Talspiegel, ein Troughspiegel im Englischen ist und was ein Peakspiegel, ein Bergspiegel ist. Wie gesagt, die Bergspiegel, da macht man wenig Gebrauch von, weil wenn man da ein paar Minuten vorher oder später unterwegs ist, dann wird es schon schwierig, das einschätzen zu können. So, und beim Talspiegel ist es vom Prinzip einfach. 5 Minuten vor der Gabe nehmen Sie das Material ab. Aber was ganz, ganz häufig passiert ist, dass zum Beispiel die Nachtschwester helfen möchte. Ne, eigentlich sollte erst kurz vor 8 Uhr abgenommen werden, aber um 6 Uhr macht die das freundlicherweise für ihre Kollegen schon. Ja? Oder die Patienten haben das morgens, wie das typisch ist, um 8 Uhr genommen und erscheinen dann in einer Ambulanz und dann nimmt man dann mittags um 12 Uhr ab. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die Werte viel zu hoch sind, dann denkt man, die sind übertherapiert, reduziert die Dosis, stellt zunächst über 2-3 Wochen auch nicht fest, dass da was schief läuft, aber später kriegt man das schon mit, dass dann abgestoßen wird. Also sehen Sie zu, bei diesem Talspiegel, der so wichtig ist, dass Sie wirklich darauf achten, dass das unmittelbar vor der nächsten Gabe dann immer abgenommen wird. Sonst kriegen Sie ganz, ganz häufig falsche Ergebnisse. Hier sehen Sie mal CSA gemessen mit einem HPLC-Verfahren. Sie sehen das CSA, wie es hier als Peak erscheint, kann mit so einer Referenzsubstanz halt abgeglichen werden. Man weiß dann die Konzentration und bei diesem Patienten ist alles sehr, sehr unproblematisch. Der hat keine Metabolite, keine Toxizität ist zu befürchten und eigentlich auch keine Fehlmessung ist anzunehmen, wenn Sie diese immunologischen Methoden halt verwenden. Aber hier, bei einer anderen Vorlesung hatte ich Ihnen das, glaube ich, schon kurz präsentiert, gibt es eine Patientin, das ist eine ehemalige Medizinstudentin, die halt ein Lymphom hatte und behandelt worden ist mit Adriamycin unter anderem, hat eine schwere Kardiomyopathie dann entwickelt, musste herztransplantiert werden. Und die war dann aber auch im Vorfeld schon stark Leber und Nieren geschädigt. Auf jeden Fall unheimliche Toxizitäten haben sich hier aufgebaut bei dieser Dame, was man damals leider übersehen hat. Und diese Toxizität hat unter anderem auch das Nervensystem paralysiert. Und dann hat sie einen paralytischen Ilius gemacht. Und 80% des Iliums mussten kurz nach der Transplantation, Herztransplantation entfernt werden. Und das hat sie leider nur noch 3 Tage überlebt mit 27 Jahren. Gut, also wie gesagt, mit Medikamenten, das ist nicht immer ganz einfach und seien Sie vorsichtig, wenn von toxischen Wirkungen gesprochen wird, nehmen Sie das doch ernst. So, wie gesagt, die Routineverfahren messen nur die Muttersubstanz und diese höherwertigen Verfahren, die allerdings auch länger dauern und beziehungsweise auch teurer sind, dadurch verschaffen Sie sich dann aber einen sehr viel besseren Überblick über Ihre Patienten. So, ein allerletztes Thema wäre dann noch die Pharmakokinetik, die Genetik, die eine Rolle spielt. Wenn Sie Medikamente halt geben, werden der Großteil der Patienten ganz normal reagieren. Sie werden gut einzustellen sein. Aber es gibt Patienten, die halt auf die Medikamente gar nicht reagieren und solche, die toxisch reagieren. Und was weiß man dazu, was die Hintergründe sind? Hier mal am Beispiel Zytochrom P415 und 50 und eine bestimmte Mutation, die seit den 70er Jahren bekannt ist. Die macht sich bemerkbar darin, dass wenn Sie den Normaltyp, den Wildtyp bei jemandem haben, dass der bezüglich dieses P450-Enzyms relativ viel enzymatische Masse und auch Aktivität hat. Hat er allerdings den Defekttyp, dann können Sie feststellen, dass er kaum noch Masse, kaum noch Aktivität ist und der heterozygote Ausprägungstyp, der würde natürlich intermediär zunächst mal daneben liegen. Dann gibt es allerdings bei diesem Polymorphismus auch solche Patienten, die diese Enzymausstattung halt dupliziert und noch weiter amplifiziert haben und die haben dann eine unheimlich hohe Masse und Aktivität von diesem Enzym. Das können Sie zunächst mal im Labor dann messen, so wie ich Ihnen das gerade auch dargestellt habe. Hier unten in dieser weiteren Tabelle sehen Sie, wie häufig das in der Bevölkerung dann vorkommt. Der Normaltyp natürlich am häufigsten, aber derjenige, der Defekttyp, immerhin mit 6,6% ist er vertreten und letztendlich dieser Typ, der das völlig überamplifiziert hat, zu 5% noch ein bisschen mehr. Und was bedeutet das jetzt für die Praxis, wenn Sie bestimmte Medikamente geben? Dann werden Sie sehen, bei denjenigen, wo man festgestellt hat, dass sie eine Normalausstattung haben, das sind Enhanced Metabolizer, die werden dann im therapeutischen Bereich ohne weiteres zu liegen kommen. Ja? Diejenigen, die allerdings diesen Phänotyp haben, dass ja dieses Enzym gar nicht an Bord ist, können die Medikamente nicht abbauen, werden dann halt Pur-Metabolizer sind das, die werden dann sehr, sehr hohe Konzentrationen von diesen Medikamenten halt im Körper haben, die sind toxisch und das kann sehr gefährlich werden und die dann so einen Impaired, also einen Zwischentyp haben, Impaired Metabolizer, bei dem werden sie feststellen, dass das mal mindestens dann unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen halt produziert. Und besonders interessant sind dann noch diejenigen, die halt diese Enzymausstattung mehrfach haben. Was machen die? Die bauen die Medikamente so schnell ab, dass es völlig hoffnungslos ist, die zu geben, auch in höchster Dosierung, die werden sofort abgebaut und bestimmte Medikamente kann man bei denen nicht zum Einsatz bringen. Und eine letzte Spielart dieses P54-Enzyms ist aber auch, dass es Medikamente gibt, die man als sogenannte Prodrugs bezeichnet und erst durch diese Enzymausstattung werden dann die wirksamen Substanzen halt produziert. Und so ist es dann beispielsweise bei Patientinnen, die Brustkrebs haben, die Östrogenrezeptor positiv sind. Da würde man Tamoxifen halt geben und dieses Enzymsystem produziert dann halt diese wirksame Substanz, ja, aktiviert das quasi, Entoxifen. Aber wer da halt einen Metabolismus hat und das halt nicht produzieren kann, da kann auch nicht erwartet werden, dass diese wirksame Endsubstanz dann halt entsteht. Und indem man das im Labor dann teilweise vorher misst, das feststellt, kann man dann sagen, die werden von so einer Therapie halt nicht profitieren. Und da muss man halt umsteigen auf andere Therapien, die von diesem Mechanismus halt, durch diesen Mechanismus halt nicht belastet sind. Gut, das wäre es dann, was ich Ihnen heute zu diesem Thema habe vortragen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.